Herzlich willkommen, Sportsfreunde des Fußballs, zu Q&A, the show, am Freitag mit Ivan und meinerseits. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Leute, es kribbelt am Arsch und im Bauch. Heute Abend ist es soweit. Ja, das Match aller Dinge, Eintracht Frankfurt gegen Bayern München, die Bundesliga fängt wieder an. Eigentlich, das ist heute unbeabsichtigt. Es ist nicht Lacoste gegen Polo, es ist nicht Rot gegen Grün oder Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Wobei, da hätte ich schwarz anziehen müssen. Nein, ja, Bundesliga fängt wieder an. Bro, glaubst du das, dass es jetzt endlich soweit ist? Also irgendwie habe ich noch kein Bundesliga-Gefühl. Ich weiß nur, dass ich mega heiß drauf bin.
Kneif mich, Alter. Ich schwöre, ich komme auch gar nicht klar drauf. Auch letzte Woche beim Supercup-Spiel. Es war magisch. Und es hat auch Spaß gemacht, Gott sei Dank.
Auf jeden Fall. Ach ja, du hast gepostet, es gab ja schon ein paar Fronts, ein paar Shoots aus seitens Eintracht Frankfurt. Was sagst du dazu?
Ja, viele haben ihn jetzt in Schutz genommen, den Peter Fischer, den SGE-Boss sozusagen. Nach dem Who the fuck is Mané, ja, ist ja danach auch zurückgerudert, aber erst in dem Interview mit der AZ, was ja auch viele nicht beachten, und nicht in dem Interview mit der RTL und mit NTV, wo das ja dann eigentlich gesagt wurde. Ja, er nimmt das Ganze mit Humor, hat gemeint, dass es so ein kleiner Seitenhieb, Scherz sein soll, mit einem kleinen Zwinker. Ich fand es ein bisschen unnötig. Nagelsmann hat es heute auf der PK auch nochmal gesagt, so Mané würde das Gleiche nicht in dem seine Richtung behaupten oder sowas aufstellen. Aber gut, ist so eine Rivalität, die sich aufbaut die letzten Jahre, und fühle ich irgendwie. Ja. In den Spielen merkt man richtig, dass es dann um ordentlich was geht. Ist immer spannend. Mein Nagelsmann hat es auch nochmal selber gesagt, es ist immer eine knappe Nummer. Man hätte letzte Saison zweimal verdient gewinnen können, hat es nicht. Heißt, man hat da auch irgendwie so eine Rechnung offen mit denen.
Auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, bevor ich jetzt hier mal... Nee, runter wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eher hoch, aber ich wollte... Mein Hintersitz vor, der ist irgendwie so weit nach hinten. Nein! Bevor wir zu den Fragen und Antworten kommen, ganz kurz dein Tipp oder eure Tipps mal gerne in den Kommentaren. Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. In Zukunft wollen wir es auch so machen, dass wir direkt nach dem Spiel, jetzt nicht vielleicht unbedingt morgen, also da mal ganz kurz abwarten, aber auf Instagram ganz kurz, 15 Minuten, 20 Minuten sind wir live vor Ort, FCP Inside Instagram. Sind wir dort live am Start und wollen euch dort im Chat auf jeden Fall sehen, zahlreich, und diskutieren dann gerne ganz kurz live direkt nach dem Spiel mit Ivan und mir. Also da, wenn ihr Bock drauf habt, wir schauen, ob es morgen mal soweit ist, vielleicht nicht, aber ansonsten in Zukunft schaut da vielleicht mal Champions League, Bundesliga am Wochenende ist auf jeden Fall statt. So, jetzt dein Tipp und dann eure Tipps in den Kommentaren und dann fangen wir mit den Fragen an. Und mein Tipp natürlich auch.
Puh, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber.
Lehn dich aus dem Fenster, Bro. Es ist warm heute. Lehn dich aus dem Fenster.
Ich sag 4-1.
Der sagt, ich will nicht mehr. Was ist denn, was ist dann für dich aus dem Fenster lehnen? 6-1.
Nee. 4-1 ist schon sportlich. Ich meine, nach den letzten Duellen, es war immer knapp. Ja. Aber ich glaube, dass wir die morgen brechen können, dass wir so viel Qualität auf der Bank haben wie noch nie, wirklich noch nie in der Vereinshistorie. Ja. Und ich muss sagen, ich habe einfach Lust. Ja. Gegen Leipzig hätte man sich da die ein, zwei Fehler nicht erlaubt. Wäre das einfach ein astreines Spiel gewesen. Also man hätte nichts bemängeln können. Ich glaube, genau da werden wir morgen ansetzen. Die paar leichten Fehler, die da uns untergejubelt sind, die passieren nicht mehr, und ich bin da guter Dinge.
Auf jeden Fall. So, ich hoffe auf einen Sieg. Ich denke, mit einem Sieg in die Liga zu starten wäre ideal für Nagelsmann und sein Team, weil mit einer Niederlage oder jede Niederlage, die jetzt kommen wird, heißt es, oha, man hat eines der besten Teams Europas, warum gewinnt man nicht? Daher, auf jeden Fall ein Sieg. Bayern. Ergebnis weiß ich noch nicht, es wird auf jeden Fall knapp, ich hoffe 2-1, 3-1, 3-2, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall Tore, geiles Spiel, da bin ich mal gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt. So, ihr habt gefragt auf Instagram, ihr wisst Bescheid, ihr könnt immer auf QA The Show fragen, aber auch auf fcbinside.de, dort könnt ihr gerne eure Fragen stellen in Zukunft und wir antworten drauf. Transferfenster, man merkt, der ist langsam vorbei für uns, für den FC Bayern München, daher... sinken diese Fragen oder gehen diese Fragen zurück bezüglich Transfers? Trotzdem gibt es 1, 2, die wir im Vorab direkt mal klären können. Aber was euch richtig, richtig hart gejuckt hat, ist eine kleine Prognose zu Spielern, zum Kader, zur Leistung und dort gehe ich auf jeden Fall näher ein. Und ich würde sagen, wir fangen mal ein bisschen Transfer an, aber auch ganz bisschen. Pavard, Lukifo offiziell 2001 fragt, aktueller Stand um Benjamin Pavard. Überraschenderweise kam er zum Einsatz, meiner Meinung nach, auch noch gegen RB Leipzig, wo Masraoui eigentlich einen nicen Job gemacht hat. Man hat ihn geholt, seine Rolle ist ziemlich klar. Man hat auf der rechten Verteidigerposition jemanden gebraucht. Masraoui ist da. Okay, er wird wahrscheinlich forever spielen. Nein, Julian Nagelsmann setzt gegen RB Leipzig Benjamin Pavard ein. Es ist weiterhin eine offene Position. Chelsea, Man City und Co. und einige Top-Vereine noch sind noch auf der Suche nach Verteidigern, ob es jetzt innen oder außen ist. Aber speziell ein Angebot gibt es immer noch nicht. Man steht in Abschied offen gegenüber. Wir haben es euch gesagt, wenn das Angebot stimmt, 30, 35 Mille, weil wenn jemand sowas zahlen sollte, wäre man vielleicht gewillt, Benjamin Pavard ziehen zu lassen. Aber ganz ehrlich, nach dem, was ist ja auch nur ein Spiel gewesen, aber könnte sein, dass er doch vielleicht eine größere Rolle spielen wird, als jetzt manch einer vielleicht denkt. Und Benjamin Pavard ist im erweiterten Kreis von Julian Nagelsmann wird regelmäßig eingesetzt. Das müssen wir einfach mal anschauen. Er ist jetzt da, er geht nicht. Von daher, ich gehe auch davon aus, dass er auf jeden Fall bleibt. Stand jetzt, außer es passiert noch was ganz, ganz Komisches. Chelsea hat einfach viel zu kurz gegriffen in dieser Transferperiode. Schauen wir mal. Das mal zu Benjamin Pavard. Frankie de Jong, was hast du mir da geschrieben, Alter? Nee, Spaß. Ja, Tobi hat's gefragt. Tobi, frag, ich habe gehört, dass Frankie de Jong nach München wechseln möchte. Stimmt das, Ivan?
Ja, da gab es ein Gerücht letzte Woche. Haben es mir viele gewünscht, weil ja Barca so momentan in den finanziellen Problemen ist, die ja allseits bekannt sind, aber das ist definitiv kein Thema in München. Der Plettenberg hat es ja direkt mal dem Riegel vorgeschoben, Christian Falk auch von der Bild. Also es gab jetzt schon einige Blätter, Zeitungen, die da definitiv Nein zugesagt haben, auch zu einer Leihe Nein, auch zu einem permanenten Transfer. Ich meine, die Transfersumme beziffert sich ja auch auf gutes Geld, sind ja 85 Millionen Euro plus das Gehalt, was noch aussteht, was der Verein dann, der aufnehmende Verein zahlen müsste, was, finde ich, vollkommen perplex ist.
Einer der Top- oder der Top-Verdiener, glaube ich, beim FC Barcelona momentan. Wenn er sein Gehalt bekommen würde. Das ist natürlich die Voraussetzung.
Also die Schulden sind ja, wie gesagt, 20 Millionen. Und Chelsea ist ja dran, die würden sogar diese ausstehende Summe begleichen, weil nur das anscheinend einen Wechsel ermöglichen wird. Aber wie gesagt, definitiv kein Thema, ist einfach ein Spielertyp, der gerade auch nicht reinpasst in die Mannschaft. Und ich glaube, mit Goretzka und Kimmich haben wir einfach schon zwei Top-Kaliber, die gesetzt sind. Sabitzer hat jetzt überzeugt, soll jetzt auch bleiben. Mein ist auch kein Geheimnis, du hast gestern berichtet, vorgestern am Mittwoch, ein Leimer-Transfer rückt sehr weit in die Ferne, so weit, dass man schon fast sagen kann, okay, es wird tendenziell eher nichts. Also wir sehen da momentan keine Erfolgschancen, dass diesen Sommer noch was passiert.
Es ist ja auch besser. Wir haben es schon letztes Mal gesagt, lieber ablösefrei, richtig, nächste Saison, wenn Bedarf da ist. Jetzt sieht es allen anscheinend danach aus, dass wir zu viele Mittelfeldspieler haben. Von daher passt Leimer nächste Saison, bin ich vollkommen zufrieden.
Genau, und wie gesagt, Sabitz hat jetzt überraschenderweise überzeugt, über Grafenberg wird eh in höchsten Tönen gesprochen, geschwärmt. Ich meine, Kimmich hat ihn jetzt gelobt gehabt nach dem Supercup-Duell, dass es der beste Transferzugang ist im Sommer. Nagelsmann hat ihn heute auch nochmal auf der PK gelobt und hat selber gesagt, dass es eine extrem schwere Situation für ihn ist, weil, ist ja auch kein Geheimnis, da wurde gestern darüber berichtet, es gab ein 11-gegen-11 Trainingsspiel, wo dann halt auch mal wirklich alle zum Einsatz kommen konnten. Und ich meine, es ist auch nicht mehr schwer für Bayern, da im Training jetzt so zwei hochkarätige Mannschaften aufzustellen. Er hat einfach gesagt, gegen Leipzig war es ja ein 50-50-Ding, ob er jetzt Ryan spielen lässt oder Marcel. Du hast da diese zwei Top-Optionen und wenn Goretzka ja jetzt zurückkommt, ich meine, in den nächsten zwei bis drei Wochen könnte es ja durchaus der Fall sein. Ich meine, die Zeit fliegt ja jetzt. Yep. Der dürft bald wieder hoffentlich ins Training einstarten, erstmal individuell dann mit der Mannschaft. Dann hast du da vier Top-Optionen und weiß gar nicht, wohin mit den Jungs. Heißt, Frankie definitiv erstens kein Bedarf, zweitens, glaube ich, wollen wir auch nicht zum FC Holland werden und drittens auch nicht zum FC Ajax. Spaß beiseite, aber wie gesagt, ist kein Thema, obwohl bestimmt ein guter Junge, der, glaube ich, auch in einer anderen Mannschaft wieder an seine Top-Leistung anknüpfen könnte, aber definitiv kein Fall für München.
Ja, Und du hast jetzt ein paar Namen schon angesprochen oder so einen kleinen Sneak Peek auf die Startaufstellung vielleicht schon gegeben. Freddy fragt, Startelf genau die gleiche wie gegen Leipzig? Und Michael, eure Startelf gegen Frankfurt. Das Spiel ist heute einfach passend. Mal unsere Startelf oder die Startelf für dich. Gegen Leipzig hat man ja mit einer 4-2-2-2-Formation überraschend agiert. Würdest du dort Änderungen vornehmen oder die 1-1 quasi in das Spiel gegen Eintracht Frankfurt schicken?
Ob ich Änderungen vornehmen würde. Ich glaube, ich würde sogar mit der gleichen Elf reingehen. Ich habe jetzt in der ersten Halbzeit tatsächlich nicht so viele Schwachstellen gesehen. Also, was ich auf jeden Fall hervorheben will, ist, dass Hernandez ein Topspiel gespielt hatte, hat auch mit die besten Werte gehabt. Ich finde, das hat auch mit Upamecano gepasst. Ob jetzt De Ligt diesmal von Anfang an die Chance bekommt, wäre interessant. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, weil er einfach extrem viel ja, Extra-Einheiten absolviert hat die letzten Tage an der Säbener Straße. Heißt, er und Tell sind echt häufiger mal länger geblieben, Fitnesseinheiten absolviert. Und am Anfang gab es da so ein bisschen die Kritik, dass er, nachdem er aus Juve kam, nicht ganz auf dem Fitnessstand war, aber anscheinend soll er jetzt nachgearbeitet haben, ordentlich und das alles aufgeholt haben. Ich finde auch extrem wichtig, dass Bambi wieder spielt. Glaube, der hat letztes Mal bewiesen, warum er auf dem Platz steht. Ich glaube, an Müller führt auch kein Weg dran vorbei. Die Doppelspitze mit Gnabry und Mané, glaube, werden wir dieses Mal häufiger oder diese Saison allgemein häufiger sehen. Ich glaube, im Mittelfeld ändert sich auch nicht viel. Sabitz hat auch ein Topspiel gespielt gehabt. Kimmich ist eh gesetzt. Gott sei Dank ist ja Neuer jetzt auch am Start, haben wir auch mitbekommen, hat Magen-Darm gehabt, soll aber morgen anscheinend wieder einsatzbereit sein. Wenn es sich irgendwie heute Morgen noch verschlechtern sollte, dann haben wir da Ulreich als Option. Aber wie gesagt, glaube so viele Überraschungen erwarten uns gar nicht, weil es halt wirklich schon top gepasst hat. Ich meine, in der zweiten Halbzeit gab es dann die kleinen Fehler, wo man dann sagen könnte, okay, das eine Tor, da hätte Neuer besser stehen können oder Pavard, die Grätsche unnötig zum Elfmeter. Das sind dann so individuelle Entscheidungen, die sich halt so aus dem Spiel heraus ergeben haben. Aber ja, an sich fand ich, sah das nicht schlecht aus. Und Mai Nagelsmann hat auch in der PK darauf hingedeutet, dass sich nicht viel ändern wird. Mein, die größte Neuerung ist ja unter anderem, dass Coman A nicht einsatzbereit ist, dadurch, dass er gesperrt ist. Durfte er im Supercup, darf jetzt aber nicht die nächsten zwei Spiele in Liga bzw. DFB-Pokal. Heißt, da fällt schon mal eine Option auf den Flügel weg, wobei das ja auch ein Win für Sané ist, der dann in den letzten Minuten nochmal gezeigt hat, was er drauf hat. Tell ist jetzt wieder spielberechtigt, war sogar überraschenderweise vor dem Supercup-Duell spielberechtigt, aber halt 10 Minuten vor dem Spiel hat man es erfahren, also vor der Abfahrt, deswegen war das halt leider zu spät für ihn. Da hat Nagelsmann gemeint, dass er super trainiert hat, aber es halt wahrscheinlich für eine Startelf-Platz nicht direkt reicht. Und gut, da gehen wir später auch nochmal, glaube ich, bei einer De Ligt-Frage drauf ein, aber auch so ein Startelf-Kandidat, aber wie gesagt, ich glaube, er geht wirklich 1-1 mit der Aufstellung rein. Wir können sie jetzt nochmal einblenden, damit ihr die seht, falls ihr sie nicht mehr vor Augen habt. Und wie gesagt, also ich bin der Meinung, dass es geklappt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob du das Spiel geschaut hattest, ob du da jetzt auch wirklich auf die.
Ja, doch, doch, doch. Aber ich würde, weil die Spielweise von Eintracht Frankfurt mit RB Leipzig nicht zu vergleichen ist. Ich glaube, dass der FC Bayern München viel mehr Spielanteile haben wird als gegen RB Leipzig und dass Eintracht Frankfurt kontern wird. Sprich, vielleicht würde ich es eher bevorzugen, Sabitzer rauszunehmen und einen Gravenberch reinzubringen, weil du hättest mehr Spielkreativität im Mittelfeld und weniger Defensivarbeit. Du hättest quasi nur bei Umschaltsituationen hättest du jemanden quasi oder brauchst jemanden, der da nach hinten volle Pulle 120 km/h hinterherläuft. So, das wäre so die erste. Und die zweite, ich würde tatsächlich Pavard rausbringen. Ich würde Nusra Masraoui reinbringen. Das ist einfach der Mann, der in Zukunft auf der rechten Verteidigerposition hin muss. Und ja, wenn nicht, dann wann dann? Also direkt am ersten Spieltag, bitte zeigt dem Mann, Pavard hat schon gespielt, jetzt mal Nusra Masraoui, dann schauen wir mal. Und jetzt killt mich, aber ich finde die Dreierkette gar nicht so schlecht. Ich finde die Dreierkette gar nicht so schlecht. Links Hernandez, Upamecano und die Licht rechts. Und dann hast du vorne, beziehungsweise Außenverteidiger Davis Nusra Masraoui. Und dann kannst du gerne mit Musiala und Kimmich im Mittelfeld spielen. Mit Musiala, ja, Musiala und Kimmich. Und dann hast du vorne freie Wahl. Du kannst Müller, Gnabry, Mané, da so rotieren, wie du möchtest. Aber ich finde, wenn man drei kranke Innenverteidiger hat, wirklich gut. Also Hernandez Top-Niveau, Weltklasse-Niveau, internationalen Niveau. Upamecano dasselbe. Er hat nur ein schlechtes Jahr, in Anführungszeichen, gehabt. Und mit Matthijs de Ligt brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Und wenn diese Dreierkette sich irgendwie anfreunden kann, eine Dreierkette zu spielen in Zukunft und auch miteinander klarkommt und so langsam dieses, die Gewohnheit einfach die Spielweise entwickelt, zu dritt dorthin zu agieren, könnte es ganz, ganz gefährlich werden. Weil dann hätte man natürlich viel mehr Möglichkeiten vorne, wenn man in Ballbesitz ist. Von daher feiere ich auch die Dreierkette. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man die dann direkt benutzen wird. Aber ist auch nur eine kleine Idee von mir.
Cool. Aber ich verstehe die Idee dahinter, vor allem dadurch, dass du meinst, dass Frankfurt auf Konter spielt, wäre es halt auch nicht schlecht, da hinten dann im Bestfall drei Männer stehen zu haben, die das Ganze ablocken
und
können.
Und die rechte Verteidigerposition wird halt mega Probleme haben, weil wir haben Kostic, das muss aufgepasst werden, und ich glaube vielleicht, dass eben Masraoui da der bessere Mann ist gegen Kostic.
Auf jeden Fall, nur bei Masraoui, da gibt es auch eine Frage, du kannst vielleicht gerade sagen, von wem sie ist. Da kam ja sozusagen die Zweifel auf, ob er es bei Bayern überhaupt schaffen wird, ob er nicht ein bisschen untergeht.
Genau, Lukas fragt, habt ihr Sorgen, dass Masraoui sich nicht durchsetzen wird?
Genau, und da Nein. ist halt meine Sorge, dass er noch nicht wirklich bereit ist zum jetzigen Zeitpunkt. Ich finde, man hat es in den Testspielen gesehen, dass er an sich den Speed mitbringt, auch die Spielintelligenz für München zu spielen, aber dass halt noch so ein paar, ja, dass der Feinschliff noch fehlt, so die Pässe sind manchmal unsicher, die Flanken kommen noch nicht 100% an. Da muss er vielleicht nochmal ein paar Trainingseinheiten mehr absolvieren, weil ich finde, in München musst du das halt wirklich perfektionieren. Während es jetzt bei Ajax gereicht hat, sage ich mal in Anführungszeichen, musst du halt in München wirklich auch zu den letzten Prozent rauskitzeln irgendwie, um da Leistung abzurufen. Ich kann mir vorstellen, dass er Pavard nochmal bevorzugen könnte, weil ich finde, der hat es auch gegen Leipzig ganz gut hinbekommen. Aber schauen wir mal, also das ist eh jetzt schwer, da irgendwelche Predictions zu machen. Ich meine, du sagst jetzt Fünferkette hinten, beziehungsweise halt Dreierkette in Verteidigung, dann haben wir ja links als linken Schienenspieler Davis, als rechten Spieler Masraoui. So, und heißt dann im Umkehrschluss, dass in der Offensive ein Mann fehlt, da ist halt auch schwer, so, wen willst du rausnehmen? Musiala hat bewiesen, dass er einfach, ja, man kann es sagen, Weltklasse ist und dass der einen Platz im Kader eigentlich mehr oder weniger braucht.
Du musst nicht unbedingt einen rausnehmen. Du musst keinen rausnehmen. Musiala, Mané, Gnabry können gerne zu dritt da vorne agieren.
Dann musst du einen Müller rausnehmen. Gravenberch hast du ja ein Mittelfeld, du brauchst ja zwei Männer im Mittelfeld, die da das zusammenhalten. Dann muss halt ein Müller dran glauben. Ich fand ihn auch persönlich, also steinigt mich dafür, wenn man ihn hatet, dann gibt es häufig auch so ein bisschen Gegenwind. Seine Statistiken sprechen zwar für ihn, aber gegen Leipzig war das für mich ein Mann weniger auf dem Platz. Der hat sich in diesem Systemwechsel nicht so zurechtgefunden. Gnabry, finde ich, hat es super gemacht. Der konnte sehr schnell switchen. Falls ihr es jetzt genauer beobachtet habt, immer wieder gesehen, dass Gnabry mal im Sturm stand und dann Müller eher rechts außen. Also man kann sagen, auf so einer Halbaußenposition war nicht ganz rechts außen, sondern ja, so ein Zehner, hängende Spitze von mir aus, so im Halbfeld irgendwo. Und dann haben Gnabry und Müller auch häufiger mal gewechselt. Das heißt, Gnabry war dann rechts außen und Müller im Sturm. Und ich finde, auf beiden Positionen hat sich Müller gar nicht so zurechtgefunden. Rechts außen hat ihm so ein bisschen der Speed gefehlt, um da irgendwie auch klarzukommen, eine Flanke überhaupt einzuschlagen oder ja da eine Anspielstation zu finden. Und im Sturm sah das auch noch nicht wirklich nach was aus. Da hat sich Mané eher zurechtgefunden. Also ja. Es ist sehr schwer.
Es ist schwer zu sagen. Lass uns einmal überraschen, was heute Abend aufläuft. Wie gesagt, nur zu deiner Frage, Lukas, ob wir sorgen, dass Masraoui sich nicht durchsetzen wird. Ivan, ein bisschen. Nein. Ich sage immer noch, der Junge wird sich durchsetzen.
Langfristig sage ich auch, er wird es schaffen.
Einfach mal abwarten, und schauen, was das Ganze bringt. Genau.
Nee, wirklich, wir brauchen noch Geduld. Nagelsmann hat selber gesagt, man hat effektiv 19 Tage gehabt, wo man zusammen trainiert hat. Man hätte jetzt drei Spiele hinter sich. In diesen drei Spielen war nicht mal die komplette Mannschaft verfügbar. Zwei davon waren Testspiele. Eins davon jetzt ein offizielles. Also es ist leider wirklich noch zu früh, um da jetzt sagen zu können, der und der Spieler haben sich jetzt gut eingelebt, der und der Spieler eher nicht. Wir brauchen da wirklich, glaube ich, so die ersten paar Spieltage. Und irgendwann ab dem 5., 6. Spieltag kristallisiert sich dann wirklich heraus, wer ja in der Saison mehr Aussichtszeiten auf Einsätze hat.
Ja. Yeah. Eine kurze Frage, was wir auch schon beantwortet haben von Luca. Wird mein Boy die Licht spielbereit sein? Ja, nur die Frage eben, ob man mit Hernandez Upper aufläuft, wie gegen Leipzig, oder eine Änderung vornimmt. Das ist jetzt offen. Nagels hat man jetzt, hat da noch nichts gesagt, aber ja, könnte jetzt sein, dass es wie gesagt gegen, wie gegen Leipzig die Hernandez-Upa-Kombination sein wird. Delicht hat private, also Private Trainings gemacht mit Tell, um wieder einfach in Form zu kommen. Das haben wir auch die letzten Male berichtet. Also der Typ ist auf jeden Fall dran, um wieder fit zu werden. Ist spielbereit. Und lass uns mal überraschen, ob er direkt von Anfang an aufläuft. So, du hast noch Musiala genannt, genau. Denkt ihr, Musiala ist diese Saison gesetzt? Ich hoffe ja, fragt André Bas-Jakas. Was denkst du? Ist er ein gesetzter Mann?
Ja, wir hatten ja einige Beiträge auf der Website drüber. Du hast es ja vorgestern auch nochmal kurz angesprochen. Er muss eigentlich ein gesetzter Mann sein. Wobei, da habe ich mir auch wirklich vor der Aufnahme noch mal ein paar Gedanken gemacht in der Fußballwelt. Wie sieht es momentan so bei den Talenten aus, die irgendwo vergleichbar mit Musiala sind? Heißt, was sind so die Lichtblicke der nächsten Jahre, die uns ja Vergnügen bereiten werden? Und da ist mir tatsächlich 2020 direkt mal Pedri eingefallen, der da ja sozusagen seinen Durchbruch gefeiert hat und wie ich finde, in dem Jahr auch direkt verheizt wurde. Und ich glaube, da kannst du mir auch zustimmen und da können mir viele zustimmen, wenn man sich zurückerinnert. Der Mann hat wirklich für Barcelona und für Spanien geackert und mehr oder weniger jedes Spiel absolviert. Und das Resultat kennen wir auch alle nach der EM, die er dann mit Spanien gespielt hat, wo er wirklich eine Top-EM gespielt hat, war er am Boden und hat kaum Zeit gehabt, um sich zu erholen. Ist er dann auch durchaus eine Zeit ausgefallen. Und ich hoffe, wir tun das Gleiche nicht mit Musiala. Also bei Pedri war das jetzt eine enorm hohe Anzahl an Spielen. Aber ich finde, bei so jungen Spielern ist es wichtig, die wirklich nicht zu verheizen. Schön und gut, dass er jetzt gegen Leipzig so ein Topspiel gemacht hat. Und ich glaube, der kann auch wirklich in jedem Spiel so der Spieler sein, der einen Unterschied macht. Aber wir dürfen ihn einfach nicht verheizen und müssen ihn langsam ranführen. Ich weiß, dass er jung ist und jedes Spiel spielen könnte. Aber ich glaube nicht, dass ihm das gut tut. Heißt, ich würde ihn jetzt gegen Frankfurt wieder ranlassen, definitiv in der ersten Halbzeit. Dann mal gucken, wie er gespielt hat und dann eventuell so bis zur 50., 60. Minute dann halt wieder jemanden von der Bank bringen, wie Sané, der glaube ich auch brennt und in 30 Minuten, 40 Minuten nochmal beweisen kann, auch nochmal einen Unterschied machen kann. Aber ihn jetzt wirklich jedes Spiel zu setzen oder so häufig wie es geht zu setzen, ich finde, das verheizt ihn einfach, ist nicht gut.
Ja.
Er selber ist jung, muss auch noch lernen. Ich meine, es sieht alles gut auf dem Platz aus, aber er muss noch lernen, wie man nach hinten arbeitet. Er muss in den großen Spielen auch noch viel Erfahrung sammeln.
Ja, Erfahrung, ganz, ganz wichtig.
Ganz wichtig. Und die sammelst du nicht nur durch Minuten, die sammelst du wirklich einfach nur auch durch Präsenz in so einer Mannschaft, also durch die Möglichkeit, den Jungs auf dem Platz zuzuschauen. Ich meine, wir haben jetzt doch auch noch immer noch ein paar erfahrene Spieler, sind ja zwar jetzt doch eine sehr junge Truppe geworden, aber trotzdem ein paar Spieler, die ein bisschen mehr Champions-League-Spiele in den Beinen haben als er. Und ich glaube, du musst halt einfach alles erlebt haben, dabei sein in den Trainings, lernst du, glaube ich, auch extrem viel und das ist jetzt für ihn ein Prozess und ja. Ich finde, er macht alles richtig, nimmt da auch viel mit und wenn er weiterhin so mit Nagelsmann harmoniert und mit der Mannschaft, dann kann es eigentlich nur Win-Win sein für alle.
Ja, nur ganz kurz mein Take zu dem, ich finde, es ist ein wichtiger Mann, aber ich glaube nicht, dass er gesetzt sein wird. Nur zur Andres Frage. Aber Dominik fragt zum Beispiel eine ähnliche Frage. Welche Spieler sind denn am Gesetzesten? So, nach dem Motto. Ganz kurz, nur mal in der Offensive, weil wir auch Musiala jetzt einbinden können. So, Coman ist ja noch gesperrt. Noch ein Spiel, ne?
Zwei Spiele. Weil ich dazu gezählt,
okay, jetzt sind nochmal zwei Spiele. Dann zwei Spiele. So. Das heißt, jetzt hat Musiala natürlich die zwei Spiele die Chance, weil Coman nicht da ist. Wenn wieder Coman da ist, ist natürlich eine größere Option wieder da. Das heißt, du hast Coman und Leroy Sané am Start, die natürlich über die Außen kommen können. Und ich glaube nicht, dass man diese zwei damit befriedigen kann, ständig hinter Musiala zu stehen. Von daher wird das auf jeden Fall ein gesunder Mix sein müssen. Und da ist jetzt Fingerspitzengefühl des Trainers gefragt. Das macht auch ein Trainer aus natürlich, der weiß, wann zu gewissen Zeiten, welchen Spieler ich rausnehmen kann, wann ich jemanden reinbringen kann, wie ich mit jemandem reden muss über gewisse Entscheidungen. Also da wichtig. In der Offensive, muss ich ehrlich sagen, ist es für mich super schwer zu sagen, der ist am gesetzesten und der nicht. Lediglich vielleicht Mané, wenn ich mich, wenn ich ehrlich sein muss, weil eben in der Neuner, Fake-Neuner, ich weiß nicht, wie wir das Ganze nennen sollen, dort eben jemand gesucht ist und Sadio Mané eben diese Rolle 1:1 besetzen kann. Serge Gnabry, der orientiert sich jetzt langsam mehr immer zu diesem Neuner, was auch gut ist, aber so Mané von der Offensive würde ich vielleicht sagen, am gesetzesten von allen und dahinter ein gesunder Mix. Müller, Gnabry, Sané, Coman und Musiala. Gesunder Mix.
Aber man sagen kann, Gnabry und Mané können auch nicht jedes Spiel gesetzt sein.
Nee, eben.
Wie gesagt, immer noch die Frequenz an Spielen angucken, die wir jetzt
haben. Es gibt ja auch eine Frequenz zwischen Offensive und Defensive. Wenn du mal bedenkst, wenn man auswechselt, wechselt man eher manchmal oder oft eher in die Offensive aus, okay? Weil dort wird gelaufen, vor, zurück, du brauchst wieder neue Impacts. Jemand muss nun vielleicht das Spiel neu angehen und da brauchst du irgendjemanden offensiven Mann von der Bank. Defensive wird da eher weniger berücksichtigt. Vielleicht nur, wenn es mal bei einem komplett schief läuft, dass der rausgenommen wird. Von daher, da muss quasi gewechselt werden, ansonsten funktioniert es
auch. Ist aber auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das finde ich aber auch gut, dass die Defensive dann gesetzt ist und der Offensive viel gelaufen wird, viel mit nach hinten gearbeitet wird. Ich habe das auch gegen Leipzig recht positiv beobachten können. Als ein Leroy reinkam, hat er zwei gute Läufe nach hinten gemacht. Einmal den Ball auch sehr gut geklärt. Musiala hat auch häufig nach hinten gearbeitet. Viele in der Offensive arbeiten nach hinten und das ist auch enorm wichtig. Wir kennen es, wenn da in der Offensive einer lustlos ist oder halt nicht die Läufe nach hinten macht, da wurde ja der ein oder andere kritisiert in der Vergangenheit, dann fehlt da einer. Und wie du sagtest, wenn die Defensive dann ja so ein bisschen entlastet wird, dann spielt die sich auch eher ein und in der Offensive hast du einfach immer die Jungs, die heiß drauf sind. Ich meine, ich hatte jetzt auf Instagram gestern eine Grafik dazu, wie Sané sich gegenüber The Athletic dazu geäußert hat, dass es so viele Jungs in der Offensive gibt, können wir auch jetzt gerne einblenden, das Zitat. Und er hat einfach gesagt, dass es extrem geil ist, was jetzt auch nicht jeder erwarten wird. Und genau dieses Mindset finde ich jetzt wichtig in der Mannschaft, da so Gefühle zu entwickeln, dass man ja eine Mannschaft ist. Klingt lustig, eine Mannschaft, aber man muss einfach erkennen, es sind sehr viele Spiele, jeder hat seine Chance. Es ist jetzt ein bisschen mehr Konkurrenz und das sagt ja Sané auch in dem Zitat, er findet es gut, dass Mané gekommen ist, er findet es gut, dass man so viele Optionen in der Offensive hat, weil das stichelt jeden einfach an, nochmal die letzten Prozent aus sich selbst rauszuholen, alles zu geben und wie gesagt, wenn du 40 intensive Minuten auf dem Platz verbringst, ist es besser als 90 Minuten, wo du halt nicht 100% geben konntest.
Ja.
Und wie gesagt, bei der Frequenz an Spielen ist es einfach unmöglich, jedes Spiel 100% zu geben, in einem Spiel 100% zu geben und dann in dem nächsten wieder anzuschließen, weil es einfach zu viel wird. Und das werdet ihr merken.
Ja.
Ich glaube und hoffe, dass wir verschont werden von den Verletzungen, aber ich glaube, auch da könnte es uns böse treffen, weil es ist einfach zu viel. Wir haben das noch gar nicht so im Plan. Ich kann es mal für die nächste Q&A-Show ausrechnen, wie viele Spiele das bis nach der WM sein werden. Vor allem in Deutschland auch ein bisschen weiterkommen wird, aber ja, ich glaube, wir werden fast jede Woche 3 Spiele sehen, bis zu 3 Spielen.
Jo. Wir switchen mal von der Offensive auf die Defensive, weil die ist ja auch noch Bestandteil einer Mannschaft. Kimmich, ich denke, wir können Hand in Hand gehen, gesetzter Mann. Neben Kimmich ist jetzt halt die Position, die für mich am variabelsten ist und dort wird sich Sabitzer, Gravenberg erstmal das Ding teilen, bis Goretzka wieder da ist und dann wird es auch geteilt. Also ich denke nicht, dass Goretzka dann direkt von Anfang an stehen wird, der muss da wieder dann in Fitness reinkommen. Vielleicht ist das eher so die Einfachen. Davis, auch einfach auf der linken Verteidigerposition, gibt es einfach keinen, der ihn ersetzt. Von daher auch eine einfache Position. So, und jetzt von den 3 Innenverteidigern und den Rechtsverteidiger. Nenn du mal.
Wir müssen ja ein bisschen mehr als 3. Wir müssen ja auch noch Tanguy dazu zählen.
Ja, aber ich rede. Ja, aber Tanguy ist jetzt nicht gesetzt. Also.
Nee, ist nicht gesetzt, aber will auch Minuten.
Klar, und
ist ja
wichtig. Aber ich will, dass du jetzt von den 3 2 nimmst für die Innenverteidigung, die du gerne gesetzt sehen möchtest und auf der rechten Verteidigerposition, wen du gerne dort haben möchtest.
Also ich hoffe auch, dass man Sorri sich langfristig durchsetzen kann und beweisen kann. Ich finde, es ist ein sehr interessanter Spieler. Mhm. Und ja, ich glaube, es ist ein No-Brainer zu sagen, De Ligt und Hernandez. Ich finde, die 2 ergänzen sich super. Du hast einmal so einen richtigen Felsen in der Brandung mit De Ligt so einen richtigen Abräumer hinten. Mit Hernandez hast du ja auch einen Abräumer, aber einfach einen sehr schnellen Spieler, der ja, extrem zweikampfstark ist. Ich glaube, das wäre so mein Duo to go. Und ja, Davis, wie du gesagt hast, ist auch ein No-Brainer. Also das wäre so die Viererkette, die ich
Was
gern sehen
auch
würde.
interessant ist, falls mal Davis ausfallen würde, Hernandez, Upamecano, Matthijs de Ligt und Masraoui. Das wäre auch mal ein Szenario, was man sich vorstellen kann. Aber
Oder Wanner. Wanner wurde auch in der Vorbereitung häufiger als Linksverteidiger eingesetzt. Und ich habe eigentlich schon fast fest damit gerechnet, dass heute eine Frage kommt, ob noch ein Linksverteidiger geholt wird, um damit Nein zu antworten, weil Nagelsmann die Idee wirklich gefällt und sich das anscheinend auch bewiesen hat. Wanner könnte auch mal als Linksverteidiger auflaufen, ist da auch schnell, könnte zu einem neuen Davis werden. Das ist ja auch interessant. Und wir dürfen auch Stanisic nicht vergessen. Also, wir haben so viel Qualität, es kann einfach nur eine geile Saison werden.
Top. Genau, aber ansonsten gehe ich Hand in Hand mit dir mit, die restlichen Positionen und Neuer. Da ist ja auch alles geklärt. So, das waren die, welche Spieler sind am gesetzesten von Dominik?
Aber jetzt will ich zu der Frage übergehen, was du glaubst, welcher Spieler uns am ehesten überraschen und am ehesten enttäuschen wird.
Genau,
Weil da habe ich auch eine
ich
kleine
wollte auch gerade von Levin LM17 gerade hochgehen und fragen und die Frage vorlesen. Größte Überraschung und größte Enttäuschung der Saison. Ja, Bruder, es hat noch nicht mal angefangen und du willst, dass wir jetzt schon Leute in der schlechten Kiste reinstecken. Nicht Spaß beiseite. Größte Überraschung. Ja, ich glaube, die Neuzugänge sind die, die uns quasi auch direkt am größten überraschen können, weil, sagen wir mal, Musiala macht jetzt ein komplett krankes Spiel, schießt einen Hattrick. Gut, wir haben Musiala schon spielen sehen beim FC Bayern München. Bist du dann wirklich die so groß überrascht? Ich bin noch zwiegespalten. Aber ich gehe in Richtung Neuzugänge und gebe denen mal die Chance, die größte Überraschung zu sein.
Aber nenn
Aber
jetzt mal zwei Namen,
ich sag dann auch später einen Underdog vielleicht, der die größte Überraschung sein kann. So, größte Überraschung könnte für mich werden Gravenberch. Wenn er sich einmal etabliert, Leute, im Mittelfeld, dann führt kein Weg mehr vorbei. Ich glaube, das ist so ein Jude Bellingham, was wir vielleicht hier jetzt beim FC Bayern München ja, wachsen sehen, wenn er wirklich das abruft, was er kann. Größte Überraschung, Gravenberch. Und dann, ich glaube, Serge Gnabry, immer noch. Ich bin irgendwie mit Serge Gnabry, weil das ist der Typ, den alle wollten ihn weghaben. Was heißt, alle wollten ihn weghaben? Aber er wollte ja selber, hat das Ganze hinausgezögert und somit sehr viel Hate auf sich gezogen. Wegen der Vertragsverlängerung und so weiter und so fort. Dann kam raus, Geld, dies, das, und er wurde in die Schublade mit den anderen ja, reingetan, die quasi dieses Mentalitätsding immer wieder gefragt haben. Man möchte mehr Anerkennung im Verein und so weiter und so fort. Aber ich glaube, Serge Gnabry, das könnte vielleicht seine Saison werden. Kein Lewandowski mehr da, keiner mehr vorne mehr da und er kann die Tore schießen. Deswegen, ich glaube, ich gehe mit dem Tipp, wo ich mal gesagt habe, Scorerpunkte, Gnabry Numero Uno, gehe ich hier auch mit. Gnabry größte Überraschung mit Gravenberch. Wer uns enttäuschen könnte, natürlich, wenn Masraoui sich nicht durchsetzt, dann ist das eine große Enttäuschung, weil man hat ihn geholt für die rechte Verteidigerposition und Pavard ja quasi schon auf der Verkaufsliste gesetzt und gesagt, er kann gehen, wenn ein richtiges Angebot da kommt. Das könnte die größte Enttäuschung werden, genau, für mich. So. Das sind drei Leute. Wie sieht es für dich aus?
Ja, bei den Überraschungen ist es schwer. Da kann ich dem mit Gnabry auch zustimmen, weil ich finde, seitdem er verlängert hat und seitdem Lewandowski da ist, ist es ein komplett anderer Typ. Gegen Leipzig hat man es gesehen. Er hat irgendwie eine komplett andere Präsenz auf dem Platz. Aber ich gehe mit anderen Namen. Also bei Gravenberch kann ich dir zustimmen. Ich glaube auch, Gravenberch wird die größte Überraschung. Wenn der sich mal festgespielt hat, dann sehe ich schwarz für alle anderen im Mittelfeld, ohne da jetzt konkrete Namen zu nennen. Das erstens als größte Überraschung und ich meine, ich könnte jetzt Mané nennen, aber das wird ja keine Überraschung, glaube von dem wird schon fast erwartet, dass er performen wird. Aber das ist jetzt eine sehr steile These. Ich glaube, Mathis Tell wird uns sehr viel, oder Mats, wie er ihn Nagelsmann getauft hat, wird uns sehr viel Spaß bereiten. Und ich glaube, dass er die 10 Scorer mehr als bedienen wird. Habe einfach ein extrem gutes Gefühl, so wie jetzt in den letzten Tagen von ihm gesprochen wurde, hört man immer wieder, auch von Nagelsmann. Da wird schon so ein bisschen geschwärmt und er arbeitet gut. Und Ist ein sympathischer Junge. Ich glaube, die zwei werden uns extrem überraschen, obwohl wir das nicht erwartet haben, vor allem bei Tell nicht. Und Enttäuschung, steinigt mich jetzt nicht dafür, aber ich glaube, Kimmich könnte uns enttäuschen. Und um jetzt einen
Wie
zweiten
zum
Namen zu
Teufel
nennen.
kommst du auf Kimmich? Eieieiei.
Ich erkläre es dir ganz gern. Bei Kimmich ist es einfach so und ich finde, das merkt man einfach
Der hat
und
jetzt jede Saison performt. Aber diese
hat.
Saison schätzt du ihn als Dings?
Hat performt, aber ich finde einfach seit dieser ganzen Thematik letztes Jahr, wo er ausgefallen ist und mit dem, was medial passiert ist, hat er einfach nachgelassen und ich finde, er strahlt einfach nicht mehr diese Präsenz auf dem
Also
Platz
wir gehen hier
aus.
komplett getrennte Wege.
In der Vergangenheit, wie gesagt, meine Meinung, ich glaube, er könnte uns einfach extrem enttäuschen. Ich glaube auch, dass wenn er weiter so performt, dass irgendwann mal der Punkt kommen könnte, dass er sogar mal ein Spiel eher auf der Bank verbringt.
Das
Weil,
kann
wie
durchaus
gesagt,
sein. Ist ja gar kein Problem. Ist ja auch nicht
nee,
verwerflich,
aber wie
mal auf der
gesagt,
Bank zu sitzen.
die Erwartungshaltung einfach extrem hoch, dass er ein Leader ist, dass er einer auf dem Platz ist, der in so Duellen, wo es halt wirklich knapp ist, dass er so das Mentalitätsmonster schlechthin ist. Ich meine, man sieht es auch immer wieder auf dem Platz. Er brüllt dann alle an und holt eigentlich auch nochmal das letzte Atom raus. Aber ich finde, das hat in den letzten halben Jahren irgendwie gefehlt, dass er sich da auf dem Platz hingestellt hat und einfach die ganze Mannschaft angepeitscht hat. Und als zweites Ding ist so ein Sané, das ist so ein 50-50. Entweder er schockt uns jetzt alle oder er schafft es einfach wieder nicht, da aus dem Schatten irgendwie in der Offensive Konkurrenz da hervorzutreten und ja, so an die Leistungen aus Schalker und Man City-Zeiten anzuschließen. Also könnte auch sehr schwer werden für ihn.
Leute,
Er fühlt sich gut und man
das
sieht auch, dass
Thema
er
ist
stolz ist.
schwer und geht gerade auch wegen der Hitze, Ivan, bis zum Kopf da hinauf.
Nee, nee,
Schreibt mir
ich bleib
gerne
an meinem
in den
Kreuz.
Kommentaren, welche Spieler bei euch, ja, ein Flop, zwei Flop, was auch immer, aber Flop und Top, gerne mal da ein paar Namen in den Kommentaren. Ihr merkt, es ist ziemlich schwer, da irgendwelche Namen zu nennen. Da bin ich mal gespannt. Genau. Schnell Fragen, die wir beantworten können. Marcel und Kebo. Marcel fragt, Tell hat jetzt endlich eine Spielberechtigung bekommen. Wie viele Tore meint ihr, wird er schießen? Also Ivan ist überzeugt, dass er die 10 plus schafft. Ich meiner Meinung nach, nein. Ich glaube nicht, dass es so viel werden. Ich glaube, den Mann macht jetzt man zu viel Druck. Um diese
Es soll gar
Tore.
kein Druck von mir sein. Ich bin
Nein,
einfach nur
nein, nein,
überzeugt,
nein,
dass
nein, nein.
ich das.
Aber um diese Tore schießen zu können, braucht er Spielzeit. So, du hast jetzt vor dir einen Mané, der gerade gekommen ist, der fast einen gesicherten Platz hat. Und einen Gnabry. Außerdem, Sané und Coman würde mich nicht wundern, wenn man auch mal mit denen was ausprobiert. Du hast viel zu viel gute Spieler vor dir. Ich glaube,
Aber
Tell.
das finde ich ist jetzt Quatsch. Ein Sané oder ein Thomas Müller oder ein Musiala dann auf Krampf in die Offensive zu stellen, ist Blödsinn. Man hat einen Tell und ich habe es Nagelsmann heute zumindest so rausgehört, dass er wirklich plant mit ihm diese
Also,
Saison. Und er hat mir selber
Champions
gesagt,
League
man.
Abend gegen eine wichtige Mannschaft. Du musst
Nee,
einen
Champions
weg.
League Abend muss es nicht sein, aber genau da muss man ja die passende Brücke schlagen, dass dann halt ein Mané in der Champions League primär die Zeit bekommt. Dann halt in der Bundesliga, wenn man gegen eine, ich sag mal, eher unwichtigere Mannschaft spielt oder wenn man da schon nach den ersten 5, 6 Spieltagen sieht, okay, man spielt da vorne mit und die anderen haben vielleicht schon gepatzt, dann kann halt
Aber
auch
ist man das
mal
vom FC Bayern München gewohnt, dass sie nach dem 10., 11. Spieltag mal durchrotieren, so krass? Ich
ein.
weiß
Nee,
nicht.
was heißt durchprobieren? Aber ich finde, dann kann man ihm mal am Anfang 10 Minuten geben, dann mal 20 und dann auch mal 30. Wenn dann Mané eine extrem fordernde Champions League-Nacht hinter sich hatte und dann am Samstag direkt wieder spielen muss, dann kann er von mir aus die ersten 60 Minuten spielen und dann kommt ein Tell rein. Und auf dem Tell ist dann auch null Druck, null gar nichts, wenn du dann nach 60 Minuten das Spiel irgendwie schon
Aber
anführst,
jetzt
dann kann der auch.
rechne mal aus. Es gibt ein paar Spieler, die alle 90 Minuten treffen. Würdest du sagen, dass es das ein guter Wert ist, alle 90 Minuten zu treffen? Ja, oder? Ist er
Ja,
auch
schon.
fit? Also jemand, der alle
Mein
90
Kollege
Minuten
ist mir jetzt
trifft, sehr
verwöhnt, dass
gut.
es auch weniger sind,
Genau,
aber.
genau. Bei Levi und Haaland sind wir, glaube ich, bei 60, 70, ich weiß nicht. Aber jetzt bräuchte vielleicht Tell, um an diese Statistik zu kommen, 90 Minuten Spielzeit, um ein Tor zu schießen. Okay? Das heißt, wenn er mal 20, 30 Minuten spielt, addier mal, das sind drei, vier Spiele. Okay, jetzt braucht er
Ja gut, du kannst ja
vier
nicht
Spiele für
rechnen. Der
ein
kann ja auch
Tor.
in 20, 30 Minuten, dann wenn ein Spiel entschieden ist, schon ein Tor machen. und wird dann eher so ein Joker, so wie es Zirkzee mal eine Zeit lang
Also ich
war
hoffe,
oder
dass er die
ein
10
bisschen
schafft, aber ich
war.
bin mir noch nicht überzeugt. Wie gesagt, Ivan ist, glaube ich, da besser gestimmt. Andere Frage von Kevo: Wird Tell in der Startelf spielen, beziehungsweise ist er überhaupt eingesetzt am Freitag? Nein, ich glaube nicht, dass er in der Startelf stehen wird. Vielleicht bekommt er ein paar
Mag ich
Minuten,
dann
keine
auch.
Ahnung. Ja, also, aber es steht auf jeden Fall nicht drin. So, das waren die Fragen. Dann zum Schluss gab es ein ganz anderes Thema von Fitness-Todi. Und das habe ich jetzt bewusst auch zum Schluss genommen, weil man da jetzt ein bisschen einfach drüber diskutieren kann oder kurz aufklären kann. Wie laufen Transfers im Fußball ab? Wer spricht mit wem? Über was wird gesprochen? Mal nur vorab von meiner Seite. Ich glaube, ihr dürft oder ihr stellt euch das vielleicht komplizierter vor, als es ist. Ich kenne sogar Beispiele, wo es im Internet gab, wo ein Verein einfach einen Brief schreibt, lieber bla bla bla, wir sind interessiert an da da da, was ist euer Preis? Oder direkt schon ein Angebot raus droppen, weil wie wird dann ein Angebot abgegeben? Schriftlich. Ihr schreibt einfach den Namen, den ihr haben wollt, schreibt ein Angebot, vielleicht Boni und was weiß ich, und schickt's ab. Oder ihr trefft euch direkt mit der Führung und besprecht das. Aber ich glaube, Ivan, du kannst ja mal außer Sicht so schon vor dem ganzen Verhandlungen und so. Also wie kommt man überhaupt zu einem Spieler hin und so weiter?
Also ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall zwei Wege. Der erste Weg ist einmal, der Verein sucht einen neuen Spieler. Und die zweite Möglichkeit ist halt, ein Spieler sucht einen neuen Verein. Heißt, wir haben sozusagen die zwei Szenarien, die eintreten können. Und gehen wir jetzt mal davon aus, dass ein Verein einen neuen Spieler sucht, wie wir es ja jetzt in München dieses Transferfenster durchaus hatten, wo wir jetzt ganz klar ein Anforderungsprofil hatten. Heißt, wo dann entschieden wurde, okay, wir brauchen einen neuen Innenverteidiger. Um da jetzt diesen Bogen zu Delich zu schlagen, war es dann halt so, man definiert ein Anforderungsprofil. Das passiert im besten Fall vom Staff, vom Trainerstaff und vom Trainer selber, dass er sagt, okay, hör mal, ich brauche so einen Spieler. Und der setzt sich dann halt im besten Fall mit dem Sportvorstand, heißt in dem Fall mit Salihamidžić zusammen und sagt dann, hier Brazzo, du weißt es selber, wir brauchen einen Leader in der Innenverteidigung. Der im besten Fall erfahren ist und dann hat da Brazzo, sage ich mal, so zwei Anhaltspunkte, an denen er sich schon orientieren kann, um seine Suche zu starten. Und ich glaube mal, das hat man ja auch jetzt so aus den Gesprächen, aus den Interviews mitbekommen, dass Nagelsmann da durchaus auch mehr ja, Mitsagerecht hatte, dass die zwei dann einfach hingesetzt haben, gebrainstormt, okay, hör mal, die und die Spieler sind tendenziell auf dem, oder nicht mal wirklich auf dem Markt, sondern diese Spieler kommen einfach in Frage. Also ich meine, De Ligt war nicht wirklich auf dem Markt. Und so könnt ihr es euch auch vorstellen, heißt, da werden teilweise auch echt extrem verrückte Namen eingeschmissen. Und da wurde einfach gesagt, okay, hier, De Ligt entspricht unter anderem 100% unserem Anforderungsprofil. Und dann wisst ihr ja selber, dass es Beratagenturen im Fußball gibt. Heißt, jeder Fußballer ist im besten Fall bei dem Berater oder vertritt sich halt selber oder wird von irgendeinem Familienmitglied vertreten. Dann ist es halt wirklich so, dass der Verein oder in dem Fall Salihamidžić im Namen des Vereins offiziell eine Anfrage rausschreibt. Sei das jetzt erstmal eine SMS, eine Mail oder wie du gemeint hast, ein Brief. Meistens ist es ein Brief, wenn es schon konkret werden soll, dass dann man wirklich halt der Berateragentur oder dem Berater anhaut und dann sagt, hör mal, wir haben Interesse an Spieler XY. Wie sieht denn da die Situation aus? Und dann ist es halt wirklich so, dass der Berater dann zu seinem Klienten, heißt zum Spieler, hingeht und sagt, hör mal, Mathis, da gab es jetzt eine Anfrage aus Deutschland vom FC Bayern München. Ist jetzt erstmal, da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Entweder ist es erstmal eine lose Anfrage oder es ist eine konkrete Anfrage. Und bei einer losen Anfrage wird dann erstmal gefragt, Interesse, ja, nein. Bei einer konkreten Anfrage sieht es dann schon eher so aus wie, hör mal, die planen fest mit dir, die wollen dich unbedingt haben. Und ich glaube, bei Bayern war es dann halt wirklich der Fall, weil man hat die Spieler, die man wollte, wirklich extrem schnell überzeugt. Auch ein Sadio Mané, darf man sich da mal zurückerinnern, ist dann wirklich hingegangen, hat dann gesagt, okay, wir wollen den. Hat es den Berater auch so wissen lassen. Und ich glaube, wenn ein Berater dann auch das Gefühl bekommt, dass die Mannschaft ihn unbedingt will, dann macht er auch bei dem Spieler ein bisschen mehr Druck oder präsentiert das ganze Projekt einfach ein bisschen positiver und dann hängt es halt wirklich vom Spieler ab. Heißt, entweder sagt dann der Spieler ja, nein, sagt der Spieler ja, gibt zum Berater eine positive Rückmeldung und dann fängt halt der Spaß erst richtig an. Heißt, dann wird der Bogen geschlagen zwischen dem Brazzo in dem Fall oder zwischen dem Verein und dem Berater und dem Spieler. Dann gibt es vielleicht schon mal ein erstes Treffen mit dem Spieler. Dann wird da die Zukunft vorgestellt, was für eine Rolle er übernehmen soll. Heißt, Man hat es ja in München jetzt auch immer häufiger gehört. Brazzo stellt dann eher so das Sportliche vor. Wo sieht man den Verein in 5 Jahren? Welche Erfolge könnte der Spieler feiern? Nagelsmann ist dann eher so der Typ, der sagt: Okay, hör mal, du bist bei mir gesetzt. Ich will dich hier in der Innenverteidigerrolle als zukünftigen Captain haben. Sollst die Innenverteidigung anführen. Dann haben wir auch noch die ganzen Taktikleute, unter anderem den Herrn Neppe, der dann auch nochmal taktisch eher Auskunft gibt und sagt: Hör mal, bei uns in München läuft es so und so ab, du kannst dich da und da hinarbeiten. Und dann, wenn man sich mit dem Spieler einig ist, was wir in München auch immer häufiger gesehen haben, was ja positiv ist, wenn der Spieler dann Ja sagt, dann gehst du halt an den Verein. Was aber nicht gut ist, dass man mit dem Spieler sich vorher schon geeinigt hat und ja, eigentlich noch ein Verbot vorherrscht. Das heißt, manche Spieler muss man auch vorher erst beim Verein anfragen.
Ja, das kennen wir ja vom FC Barcelona oder so.
Richtig, da gibt es ja Regularien.
Ja.
Auf jeden Fall, wie gesagt, das war eigentlich schon die ganze Kunst. Also so kompliziert ist es nicht. Klar, es ist ein paar Mal hin und her.
Ich, ja,
Am
genau.
Anfang ist das, wie Ahmed gesagt hat, erst schriftlich. Irgendwann sind es dann Telefonate und im Endeffekt wird es dann persönlich, wo man dann mit den PGs hin und her fliegt, wie wir es jetzt hatten, wo man mal nach Turin geflogen ist oder mal nach Frankreich. Die Familie spielt sicher auch eine große Rolle bei jungen Spielern. Bei Gravenberch war es ja so, dass man viel mit der Familie geredet hat. Bei Matthijs Tell war es ja auch so, viel mit der Familie. Also gibt sehr viele Faktoren,
Ich
aber wie gesagt.
würde auch die Prime-Dokus All or Nothing euch empfehlen. Ivan hat es hier ganz schön erwähnt, als Nagelsmann zum Beispiel mit Spielern sprechen muss über Erfolge und so weiter und so fort. Und dann ist mir direkt die Tottenham-Serie da eingefallen, als José Mourinho noch da war, der auch Kane klar gemacht hat, welche Position er für ihn vorsieht, wo er ihn gerne haben möchte. Hat er auch klar gesagt, ey, du bist für mich so ein Typ, der zum quasi engeren Kreis des Ballon d'Ors gehört. Also ich will dich dahin bringen, ich als Trainer. So, das ist meine Vision für dich mit dem Team und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall interessant, da auch dann live zu sehen, wie es alles besprochen wird. Von daher Einblicke, All or Nothing, ganz gut. Jetzt sogar Arsenal, eine neue. Also wenn man da ein bisschen lachen möchte, Comedy ist auch dabei. Oh, top, top, top. Genau, heute etwas kürzer, Leute. Nichtsdestotrotz, ihr seht, eure Fragen drosseln trotzdem immer wieder rein. Und dafür sind wir auf jeden Fall dankbar. Dankbar, dass wir auch jede Woche Q&A ja, drehen können. Ivan hat gesagt, ey, der Donnerstag kommt immer so schnell. Ich meinte, ja, zweimal blinzeln und schon wieder ist Q&A. Nee, wir freuen uns mega. Wir sagen mega vielen, vielen Dank an die Zuhörer, an alle Podcast-Zuhörer da draußen, an alle Zuschauer auf YouTube. Danke für eure Unterstützung. Bis zur nächsten Woche. Danke, Ivan, für deine Zeit. Auf Wiedersehen, Servus, ciao, ciao.